So, guten Morgen. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu den Chemnitzer Linux-Tagen und wünsche Ihnen jetzt viel Spaß bei dem Vortrag Einblicke in Nextclouds User Management, und den Vortrag hält Arthur Schivon. Viel Spaß.
Ja, wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle hier seid beim ersten Vortrag an diesem Tag. Und Chemnitzer Linux-Tagen. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Linux-Nacht. Genau, ich spreche über die Einblicke ins User-Management von Nextcloud. Die Folien sind auf Englisch, aber keine Angst, ich halte das alles auf Deutsch und werde auch alles schön erklären, also keine Panik. Es wird ein bisschen technischer Vortrag, von daher, ich denke, das geht von der Beschreibung her und alles. Das ist das, was wir machen wollen. Wir möchten gucken, wie wir halt die Benutzer in die Cloud kriegen. Ich werde anfangen mit einem Überblick über die Architektur, wie das überhaupt so aussieht, technischerweise innerhalb Nextcloud mit dem Benutzermanagement, wie das alles funktioniert. Und werde darauf auf ein paar Komponenten eingehen, und am Ende kommt dann der größere Teil mit den Anwendungsszenarien. Da wird es ein paar Rezepte geben, wie man was machen kann als Entwickler, als Administrator. Gibt es hier jemanden, der nicht weiß, was Nextcloud ist? Sehr schön. Damit hatte ich gerechnet auch. Okay. Dann können wir die Folie überspringen. Für alles andere gibt es den Stand dann nach unten. Dann gehen wir direkt hier auf den Überblick der Architektur. So, was ich hier so zusammengeschoben habe, das sind im Prinzip so vier Bereiche, die von Relevanz sind oder von denen man sehen kann, wie das im Prinzip funktioniert. Ich fange mal oben an. Wenn sich jemand in Nextcloud zum Beispiel einloggt, dann gibt es dafür einen Controller. Ein Controller ist im Prinzip ein Stück Code, das sich das Eingehen, Anfragen behandelt und die ganze dann Logik dann abhandelt. Das ist so ein Einstiegspunkt. Davon gibt es mehrere. Frontend-Controller steht da. Die gibt es für jede App, für alles, das irgendwie eine Webseite zeichnet oder Seite zeichnen möchte oder irgendwie ein Kommando ausführt. Ja, teile diese Datei mit meinem Freund. Das läuft alles über so einen Controller. Und diese sprechen alle direkt mit dem Benutzermanagement hier in der Mitte, beziehungsweise auch mit dem Benutzerobjekt bei Bedarf. Und teilweise geht das auch durch eine Middleware, das ist das, was hier so schön im roten Kästchen ist. Middleware, das heißt, da ist noch eine Schicht dazwischen, um dem sich der Entwickler nicht mehr großartig kümmern muss. Das passiert dann weitgehend automatisch, und die überprüft dann diverse Voraussetzungen wie Zugriffsrechte. Ganz oben die Business Logic, hatte ich gerade auch noch ausgespart. Das ist dann irgendwie ein Teil innerhalb, weiter tief im Code, nicht direkt am Anfang, und auch der kann natürlich damit interagieren. Das heißt, wenn irgendetwas von Benutzern haben möchte, dann spricht das mit dem Benutzer oder mit dem User Manager in dem Dienst oder eben einer Instanz eines Benutzers. So, und diese selbst, die hängen ab von, oder die sprechen dann mit dem Backend, also da, wo am Ende wirklich die Benutzer herkommen. Wir haben hier einmal die Database, das ist das native Backend, also die native Quelle der Benutzer in Nextcloud, das ist, was standardmäßig immer an ist und benutzt wird. Man kann dazu schalten das LDAP Backend, hier kommen die Übungen eben aus dem Directory, das muss konfiguriert werden, und selbstverständlich kann man aber auch für jede andere Quelle ein solches schreiben. Darunter steht in Klammern immer User Interface, das ist oder beschreibt die API, was überhaupt so ein Backend implementieren muss, damit das funktioniert und Benutzer an LDAP, an Nextcloud ausliefern kann. einen Schritt zurück, was ist ein Benutzer? Im Wesentlichen gibt es da drei Dinge dazu zu sagen. Also was absolut benötigt wird, sind eine oder mehrere Login-Namen, eine ID für den Benutzer, damit er halt irgendwie auch immer identifiziert und erkannt werden kann, und einen Anzeigenamen, damit der End-User, ja, also der Endbenutzer, irgendetwas zu sehen kann in der Web-Oberfläche, was den Benutzer beschreibt, und zwar auf eine schöne, natürliche Art und Weise, nicht durch eine kryptische Zahlenkette zum Beispiel. Login-Namen, da kann es eine oder mehrere von geben prinzipiell. Also das kann die ID sein, die man extra direkt am Anfang einlegt, oder auch eine E-Mail-Adresse, was das Native angeht. Genau, und beim Login wird dann entsprechenden Stellen die ID dann zurückgeliefert. Die User-ID, die ist in Nextcloud ein String, eine Zeichenkette, also keine Zahl. Das hat historische Gründe, das ist jetzt auch ohne weiteres nicht mehr änderbar. Und was als Weiteren ist, die User-ID nicht veränderbar. Also wenn man die einmal festlegt, dann bleibt sie auch. Hintergrund ist einfach der, dass die auch an diversen Stellen verwendet wird. Im Dateisystem, in verschiedenen Datenbanktabellen, über die wir teilweise, oder der Nextcloud-Server teilweise keinen Zugriff hat, weil der von anderen Third-Party, also weiteren Apps zum Beispiel, herrühren kann. Des Weiteren hat ein Benutzer diverse Eigenschaften, logischerweise, also E-Mails, eine Quota, das Benutzerbild, ja, alles nicht sonderlich überraschend. Und es ist gebunden an ein Benutzer-Backend, also eben daher, wo das herkommt. Auch das lässt sich dann von der Instanz ableiten. Genau, das Backend, also das ist jetzt hier kurz eine Beschreibung des User Interface, ja, also wieder die Beschreibung, wie mein Backend aussehen soll. Auf der rechten Seite, meiner rechten Seite, eurer linken Seite, das sind die Aktionen oder die Methoden, die wirklich implementiert werden müssen. Da geht es darauf hin, dass ein Backend im Wesentlichen Benutzer auslesen muss, aber keine Schreiboperationen haben braucht. Der einzige Ausnahme oder Sonderfall ist hier Delete User, also auch zum Löschen eines Benutzers. Kommen wir aber noch mal später darauf zu. Das hat nicht zwangsweise damit zu tun, dass auch irgendetwas hinten auf dem Backend gelöscht werden muss, sondern einfach in Nextcloud aufgeräumt werden kann. Und die anderen Aktionen, auf die Implement Action verweist, das ist das, was ein Benutzer Backend eben halt noch machen kann. Das ist alles selbstbeschreibend, eigentlich lediglich get home, das gibt dann halt eben noch einen Pfad zum Benutzerverzeichnis zurück, falls das überschrieben werden sollte, also abhängig, abweichend vom Standard sein soll. Okay. Und dann haben wir den Dienst, den Benutzermanager selbst. Der ist dafür zuständig, dass er eben die ganzen Backends verwaltet, ja, dass man sich da registrieren kann oder welche entfernen kann bei Bedarf. Und bietet dann eben die Funktion dafür an, um Benutzer zu überprüfen, ob auf ihre Existenz Benutzerobjekte oder Instanzen zu erhalten oder auch Suchen durchzuführen. Darüber kann man eine Benutzerauthentifikation starten, also eben den Login-Prozess, als auch Benutzer modifizieren. Im Wesentlichen, um Benutzer zu erstellen, das weitere regelt dann das Benutzerobjekt. Es bietet auch eine Methode, um über bekannte Benutzer zu iterieren und dagegen Operationen auszuführen. Da werden wir später auch ein Beispiel haben in den Anwendungsfällen. Und das User-Object selbst, das implementiert eben dieses OCPI-User. Da vielleicht noch eine Anmerkung zu. Wir haben in Nextcloud drei Namespaces. Also wer PHP kennt, weiß, da kann man den Code ein bisschen strukturieren. Wir haben einfach nur OC, das ist alles, was intern ist. OCA, darin kommen alle Apps, die irgendwelche Klassen haben, und OCP, darunter fassen wir die API im Wesentlichen. Und das iUser ist eben in dem Fall das Interface, das das Benutzerobjekt beschreibt. Und darüber kann man natürlich dann diverse Datenpunkte holen über den Benutzer, die ID, den Displaynamen etc., ganzen Eigenschaften, die Manipulation durchführen, also ein Passwort ändern, E-Mail ändern etc., sofern das Backend das auch unterstützt. Und darüber kann man aber auch erfahren, was tatsächlich dann unterstützt wird, ja? Was kann geändert werden. Das bietet das an. Und die User-Daten, wo werden sie dann letztendlich abgelegt? Es gibt im Prinzip zwei Bereiche, die sind so unterschiedlich. Das eine ist spezifisch für das Backend, das heißt, die legen ihre eigenen Tabellen an und haben dort die Nutzer dann registriert oder gemappt, das heißt abgebildet zwischen der Next, Repräsentation der Nextcloud, also auch derjenige auf dem Heimat-Backend, auf dem Quell-Backend. In der Users-Tabelle, das ist im Wesentlichen dann die UID und das Passwort und ich glaube ein paar Zustände, die da gespeichert werden. Im LDAP ist es auch die ID innerhalb von Nextcloud, der Distinguished Name und die UID, um den dann tatsächlich bei Bedarf nochmal wirklich wiedererkennen zu können. Und alles andere, die User Features, also diese Eigenschaften wie E-Mail etc., die sind in der Tabelle Preferences oder OC Preferences. Und die Account-Daten, die man auf der Einstellungsseite im persönlichen Bereich hat, die werden in Accounts abgelegt. Okay, so viel dazu. Jetzt kommen wir zu einigen Komponenten. Ja, nochmal kurz Beschreibung des Database Backends. Also wie gesagt, das ist das Native, was immer da ist und völlig in Nextcloud verwaltet wird, gefüllt wird, bearbeitet wird. Und weil hier eben nur die User-ID im Prinzip gespeichert wird, leitet sich der Login-Name davon ab. Und das ist die ID allerdings in einer von der Groß-Kleinschreibung unabhängigen Art und Weise. Außerdem noch die E-Mail-Adresse, sofern angegeben. Zum LDAP-Backend kann ich bei Bedarf auch noch immer ein bisschen ausführlicher sprechen, weil ich das seit 2012 maintaine und vorantreibe. Einige Prinzipien, die wir hier verfolgen, ist, dass wir zwar nicht unbedingt ein direktes Live-Zugriff auf LDAP, also auf den das Directory durchführen, aber möglichst nah an echten Daten haben. Das war auch die Anforderung über der Zeit der Anwender. Vorteile sind dadurch, dass Sachen wie die Quota direkt oder fast direkt aktualisiert werden können, aber auch, dass Zugriffsrechte entsprechend angepasst werden, wenn ein Benutzer dann nicht mehr verfügbar sein soll, via der LDAP-Konfiguration dort gelöscht ist, dass er dann auch keinen Zugriff mehr hat auf Nextcloud. Das funktioniert nicht oder läuft nicht ständig ab, sondern es wird alles gecached, standardmäßig auf 10 Minuten, sofern auch ein Memcache wie Redis oder RPCU eingerichtet ist. Das kann man aber auch alles dann einstellen und bei Bedarf auch längere Laufzeiten haben. Des Weiteren soll oder ist das LDAP Backend eigentlich read-only. Wir haben nicht vor, hier noch eine Verwaltung für LDAP aufzubauen. Ja, das ist nicht der Einsatzzweck und das können wir so auch gar nicht abbilden in der richtigen Art und Weise, wollen wir auch nicht. Das Einzige, wo wir tatsächlich schreiben, und das ist auch nur Opt-in, sind Passwortänderungen, wenn die gewünscht sind. Das ist die einzige Ausnahme, muss man aktivieren und dann muss der LDAP-Server am Ende aber auch zusehen, dass das richtig gehasht wird, was da ankommt. Ja. Ansonsten soll der Administrator das fein kontrollieren können und einrichten können und so die verfügbaren Benutzer eben entsprechend einschränken, nach dem, was da die Anforderungen sind vom Anwender. Wir versuchen auch nicht auszulesen, mit was für einem LDAP-Server wir jetzt gerade zu tun haben, Open LDAP oder ID oder was auch anderes, sondern machen kein Fingerprinting, sondern versuchen wirklich auch nur das zu entdecken, was der LDAP-Server uns anbietet. Das ist in meiner Warte irgendwie so die einzig vernünftige Art und Weise. Es gibt natürlich immer ein paar Sachen, die nicht standardisiert sind. Meistens kann man das mit Konfigurationen gegensteuern. Und des Weiteren haben wir auch ein paar Attribute dann hardcodiert, die im Bedarf da gecheckt werden können. Für weitere Anwendungen gibt es einen LDAP-Provider, der angeboten wird. Der kann von der Serverkomponente abgerufen werden. Darüber kann man dann Verbindungen oder eingestellte Attribute für einen Benutzer oder eine Gruppe dann erhalten und damit arbeiten, wenn man noch irgendwie anders mit dem LDAP interagieren möchte. So, wie kommt jetzt ein LDAP-Benutzer aus dem LDAP in Nextcloud hinein? Offenbar muss eine Konfiguration existieren. Und dann ist es so, dass wir eigentlich nicht den ganzen Tree dann auf einmal auslesen, sondern es ist so ein On-Demand, also bei Bedarf, eine Bei-Bedarf-Abfrage. Das heißt, bei einem Login wird das geprüft, bei einer Suchoperation, wie zum Beispiel, wenn man irgendwas mit einem Benutzer teilen möchte oder in einem Kommentar notifizieren möchte. So, dann kriegt man das Ergebnis vom LDAP und dann wird geschaut, ob wir den bereits kennen, ob der gemappt ist, und wenn nicht, dann wird eine ID angelegt und wie gesagt, das Mapping gegen die DN und diese UUID durchgeführt. Was da auch passiert ist, dass überprüft wird, ob bereits so eine ID existiert und bei Bedarf noch eine Nummer angefügt, einfach um zu vermeiden, dass zufällige oder versehentliche Zugriffe auf Daten anderer Nutzer unterbunden werden. So, und andersrum, wie funktioniert das, wenn ein Benutzer herausgeschmissen werden soll? Wir können herausfinden, ob ein Benutzer halt eben im LDAP anhand der Konfiguration irgendwie noch verfügbar ist oder nicht. Wir wissen aber nicht, ob der jetzt tatsächlich herausgelöscht ist oder irgendwie nur temporär nicht da ist oder versehentlich nicht da ist. Deswegen passiert da automatisch nichts. Es wird nur regelmäßig geprüft, ist er da, und falls nicht, dann wird ein Flag gesetzt. Und gibt es ja das Kommandozeilentool OCC. Und es hat auch ein paar Kommandos für das LDAP-Bereich. Und dann haben wir hier einmal Show Remnants. Das gibt im Wesentlichen dann die Tabelle aus von den Benutzern, die rausgefunden sind, die sind gar nicht mehr da. Und dann kann man selbst entscheiden, wie man da weiter vorgehen soll. Man kann selbst nochmal einen Check oder eine Überprüfung durchführen. Die wird nur laufen, wenn es keine deaktivierten Konfigurationen gibt, um irgendwie versehentliches Übersehen zu vermeiden. Das kann man aber auch forcieren. Und wenn man dann tatsächlich irgendwie einen Benutzer löschen möchte, dann gibt es das ganz normale OTC-User-Delete-Kommando oder den Befehl, mit dem man das dann durchführen kann. So, wie gesagt, das ist dann alles auf manueller Ebene, um einfach versehentliche und nicht beabsichtigte Datenverluste vorzubeugen. Okay. Das Thema von Chemnitzer Linux sagt natürlich auch, wie kann man zu einem Projekt beitragen. Ich habe jetzt nur ein Beispiel mitgebracht, wie eine größere Verbesserung oder ein Feature eingeflossen ist in das LDAP Backend. Und zwar kam Vinicius Brandt einmal auf uns zu von einer Kollektive in Brasilien und der hatte auch das gleiche Problem, was ein paar Mal schon mal aufgetaucht ist. Die möchten halt auch das LDAP verwalten, zwar von Nextcloud aus. Also, ja, wie bereits gesagt, wir möchten das halt nicht im Backend selbst implementieren, weil das nicht unseren Zielen und Vorstellungen entspricht. Dann haben wir diskutiert darüber, wie kann man das dann trotzdem machen, dass ihre Wünsche dann erfüllt werden können, ihre Anforderungen erfüllt werden können und wir trotzdem das Ganze nicht irgendwie noch weiter aufblähen. So, das wurde dann besprochen, anfangs ein bisschen im IRC, also im Internet-Chat, des Weiteren aber alles auf GitHub, ja, das ist dort, wo unser Code liegt, wo die Probleme und Wünsche dann beschrieben werden und diskutiert werden und auch der Code einfließt und bewertet, gereviewt wird. Ja, das haben wir dann auch gemacht. Dann war der Vorschlag von mir, dass man eine Plugin-Infrastruktur da aufbaut, kurz umrissen, wie das dann aussehen könnte. Und dann hat sich der Vinicius auch an die Arbeit gemacht und hat einen Code beigesteuert. Wie gesagt, auf GitHub, das ist dann ein Pull-Request, wie man das nennt. Ja, das ist eine Anforderung, den Code mit aufzunehmen. Und dann geht das in so einen Zyklus. Dann wird der Code sich angeschaut, entspricht der irgendwie den Standards, die man hat, ist der soweit fehlerfrei, macht er das, was wir eigentlich möchten. Aber da werden auch noch Fragen geklärt. Ich habe hier noch dieses Problem, wie soll man das am besten lösen? Ja. Und auch, wie möchtest du das gelöst haben in dem Fall an dem Maintainer? Und das geht dann ein paar Mal durch, bis du dann gut ist und dann ist das drin. Und wie das alles verlaufen ist, das kann man auch nachlesen in dem Pull Request, das ist im Server Repository. Da ist auch noch ein Issue dazu verlinkt, da gibt es auch noch ein bisschen was, aber das meiste ist eben dort. Okay, kommen wir zu den Anwendungsfällen. Wie gesagt, das werden jetzt ein paar Rezepte oder Kurznippets oder ja, vielleicht kurze Einleitungen oder Anstöße sein, wie man irgendetwas dann umsetzen kann. Es sind ein paar Sachen, die sind eher aus Entwicklersicht, ein paar Sachen vielleicht aus Admin-Sicht. Und wir fangen jetzt hier an mit dem Access Control, also wie Zugriffsrechte überprüft werden. Ganz am Anfang an der Architektur, da hatte ich ja dies auf die Middleware verwiesen, die eben das Ganze überprüft. Und im Detail sieht das so aus. Wir haben jetzt hier auf der rechten Seite sind zwei Code-Schnipsel. Und die habe ich eigentlich auch aus echtem Code irgendwo her kopiert. Ja. Also es ist alles nicht irgendwie ausgedacht oder sowas. Das sind tatsächlich echte Beispiele. Und das ist auch das Nette an Open Source. Wir auch alles offen haben, kann man alles überall anschauen und gucken, wie was funktioniert und ein paar Stellen finden. Und wenn man Anregungen braucht, kann man es alles schön einsehen. So, genau. Wir sehen über der Funktionsdeklaration so einen schönen Kommentar. Und da haben wir zum Beispiel no admin required, ja, no CSRF required oder eben auch Public Page. So, das sind Annotationen und die werden von dieser Middleware werden ausgewertet. Und darüber kann man steuern, ob eine Seite oder eine Methode, die halt irgendwas, eine Operation ausführt, welchen Einschränkungen sie unterliegt. Wenn da jetzt alles fehlt, dann ist das strikt, also standardmäßig strikt, dann darf das nur ein Benutzer mit Administratorrechten irgendwie ansehen oder ausführen. Ja, das sichert uns, dass nicht aus Versehen irgendwie jemand ohne Berechtigung irgendetwas sehen kann oder machen kann. Genau, wie gesagt, wenn Administratorrechte. Das einfach nur für den Benutzer gelten soll, für jeden Benutzer gelten soll, dann schreibt man eben No Admin Required hin. Das heißt, dann muss man keine solche Rechte verfügen, dann muss der Benutzer authentifiert sein. Oder man schreibt eben hin noch zusätzlich Public Page, dann heißt es auch, dass jemand sehen kann, der überhaupt keinen Account in Nextcloud verfügt. Ja. Also in dem Fall zum Beispiel bei öffentlichen Shares, dass die gesehen werden können. Also der Vorteil hier ist, dass kein zusätzlicher irgendwie Code dann benötigt wird, der vielleicht noch fehleranfällig ist und an etlichen Stellen dupliziert ist, sondern das funktioniert dann einfach nur zentral über diese eine Stelle. Und das nimmt dann dem App-Entwickler die Arbeit weg oder ja, diese lästige Arbeit weg und kann sich darauf konzentrieren, das zu machen, was er eigentlich machen möchte. So, nehmen wir an, wir haben jetzt so einen Controller gehabt, wie vorgeschrieben, und da kann man sich jetzt was anschauen. Und man möchte jetzt noch zum Beispiel mit irgendwas mit dem Benutzer machen, mit dem Benutzer teilen. Oder ja, einen Benutzernamen-Kommentar nennen. Davon ist dieses Snippet hier. Und da geht es darum, wie kann ich durch eine Zeichenkette noch einen Benutzer finden, mit dem ich irgendwas machen möchte. Und dafür gibt es so ein Endpoint, das hört auf die URL autocomplete/get. Und darüber kann man mit ein paar Parametern steuern, was man eigentlich haben möchte. Das haben wir jetzt hier aus dem Code von der Kommentarfunktion. Das heißt, wenn man irgendwo ein Add eingibt und irgendwas schreibt, dann wird dies hier ausgeführt. Es ist ein Request eben da drauf, GetRequest, mit ein paar Parametern. Und dann kommt am Ende, fällt da so ein Stück JSON raus. Dadurch erhält man irgendwie so einen Anzeigenamen, das ist das Label, und die ID, in dem Fall die User-ID, und dazu noch eine Quelle. Das heißt, über die Funktion kriegt man ein bisschen mehr raus als nur Benutzer. Dazu kann man sich dann nochmal den Code anschauen, wie man das dann genau macht, wenn es bei Bedarf der Fall ist. Was hier vielleicht noch interessant ist, da kann man noch einen Sorter angeben. Das heißt, das werden die Benutzer auf der Serverseite nochmal ein bisschen sortiert. In dem Fall kommen die Personen ganz nach oben, die bereits vielleicht in der Datei kommentiert haben, und danach die überhaupt Zugriff dazu haben. Die Funktion hier im Hintergrund, die hört aber auch auf die Einstellungen, zum Beispiel, ob überhaupt so ein Listing der Benutzer überhaupt erlaubt ist. Das kann man ja auch ausschalten. Dann muss das, was da angegeben wird, genau damit übereinstimmen, mit dem Benutzer, den man eigentlich sucht. Also zum Beispiel die komplette E-Mail-Adresse. Wenn man mit einem ganz bestimmten Benutzer arbeiten möchte, dann fragt man den User Manager und dann sagt man ihm oder fragt man ihn, get me this user, also hol mir das Benutzerobjekt mit der UID. Ja, die haben wir beispielsweise vorher bekommen aus dem Request. Okay, jetzt sind wir wieder auf der PHP-Seite, aber das ist einfach nur ein Beispiel, woher man die kriegt. Und dann kann es aber auch immer sein, dass man 0 zurückbekommt. Das heißt, dass für die ID, die man da übergibt, dass es darauf keinen Benutzer gibt. Und dann muss man eben darauf checken. Ja, dass man das überprüfen und eine Fehlerbehandlung irgendwie durchführen. Oder abbrechen oder was auch immer. Das ist halt eine Sache, die halt häufiger vorkommt. Man denkt, man holt sich ein und irgendwann später fällt einem auf, okay, ich habe einen PHP-Fehler drin, weil ich hinterher ein GetUID oder GetDisplayName auf das Objekt gemacht habe, das tatsächlich 0 ist. Ja, und dann kann man das weiter verwenden. Das ist hier jetzt ein Beispiel aus der Talk-Anwendung. Im zweiten Vorkommen mit UserGetDisplayName, der wieder Anzeigename irgendwo ausgegeben in einen Text auch übersetzt wird, also etwas, das der Endbenutzer sehen kann. Und ein bisschen später die UID, die landet dann als Parameter in einer URL. Wenn man mit einem Satz oder mit einigen Benutzern arbeiten möchte, dann gibt es da zwei Funktionen dafür. Die eine, Call for Seen Users, darauf kann man eine Callback-Funktion noch angeben, oder muss man, die irgendetwas macht mit allen Benutzern, die in Nextcloud bekannt sind. Da haben wir ein Beispiel ganz oben aus der Mülleimer-Anwendung, die halt regelmäßig prüft, ob da irgendwas rausgelöscht werden soll. Und das andere ist hier unten einfach eine Suchfunktion. Da kann man auch noch ein Limit und ein Offset mit einsetzen, also eine maximale Anzahl an Benutzern und der Startpunkt dessen, wo die abgerufen werden sollen. Das geht auch über alle Benutzer-Backends, und das kann wiederum heißen, dass man mehr Ergebnisse bekommt als angefragt, weil das dann, wie gesagt, eine Regelung per Backend ist. Ja, ja, und in dem Fall ist das ein Code aus einem Such-Plugin, der eben die Benutzer dann zurückgibt in einem Ergebnisobjekt. So, wenn wir mit dem aktuellen Benutzer arbeiten möchten, dann gibt es noch eine Komponente, das ist die Benutzersitzung oder die User Session, die man auch vom Server bekommen kann. Und sie hat immer ein Feld, von dem sie weiß, dass es der aktuelle Benutzer ist. Und den kriegt man durch GetUser, da finden auch noch einige Validierungen statt, ob vielleicht nicht aufgelaufen ist in der Zeit, die Sitzung. Und am Ende fällt da eben der aktuelle Benutzer raus, da braucht man keine UID wissen, die kriegt man eben dann aus dem Objekt und dann kann man halt eben mit dem arbeiten. Ja, und weiter in dem Beispiel wird das benutzt, um irgendwie einen Wert dann irgendwo rauszuziehen. Ein anderes Szenario, das häufiger vorkommt, ist, dass man auf irgendwelche Ereignisse hören möchte. Und dann werden an verschiedenen Stellen solche Signale ausgesendet und die sagen, hey, da möchte sich gerade jemand einloggen oder hat sich gerade eingeloggt oder da wird ein WhatsApp bestellt oder irgendetwas hat sich bei ihm geändert, E-Mail-Adresse oder sowas. Dann werden solche Hooks genannten Signale eben ausgesendet. Und auf die kann man hören und eben eine entsprechende Behandlung, je nachdem, was man da machen möchte, halt eben durchführen. Was dazu ganz händisch ist, ist dieses Emitter-Trade in OC-Hooks. Das bringt eben auch die Funktion mit zum Hören und zum Aussenden von Signalen. Also ein Trade ist ein Stück Code, dass man in seine Klasse sich aneignen kann und so wiederverwendbar ist. Leider ist das irgendwie nicht in der Public API gelandet, aber trotzdem noch gut zu wissen. Und das sind eben die Methoden, die das mit anbietet. Ein Beispiel hierfür ist also ein Post-Delete-Hook. Sie haben hier eine App wieder, das ist auch wieder Talk. Und die hört eben da drauf, wenn ein Benutzer gelöscht worden ist. Ja, also dann registriert es sich gegen den Benutzermanager und möchte hören, wenn irgendwas aus dem Bereich OC-User passiert, und zwar eben diese Post-Delete-Methode, dann rufe das folgende Callback auf. Und dieses verweist letztendlich auf Delete-User aus dieser Anwendung von einer weiteren Klasse und landet dann im unteren Snippet. Und da sieht man, dass die Benutzer eben aufgeräumt werden. Entweder werden sie aus den entsprechenden Talk-Räumen herausgeschmissen und falls sonst niemand mehr da ist, dann werden auch die Räume direkt entfernt. So, wenn man selber solche Signale aussenden möchte, geht das natürlich auch. Also auch hier haben wir ein Beispiel vom Updater, der benutzt auch dieses Emitter-Trade. Und bei allen möglichen Schritten, die im Updater durchgeführt werden, wird auch wieder irgendwie so ein Signal gesendet. Also in diesem Punkt sieht man, dass so auf einem höheren Level irgendwie das Upgrade einfach durchgeführt wird. Und wenn es ein Problem gibt, dann wird einmal dieses Ereignis bekannt gegeben und einen Marker gesetzt. Und am Ende einfach wird dann gesagt, wenn das Update dann durchgelaufen ist. Und darauf kann man natürlich dann auch hören und das passiert durch die Ausgabemethoden. Die hören eben auch auf diese Signale und bereiten das dann eben auf der Webseite oder auf der Konsole dann vor, damit das der Admin lesen kann. So, ein weiteres Feature oder eine weitere Funktion, die es gibt, das ist die Provisioning API. Mit dieser Schnittstelle kann man auch alles Mögliche gegen das Benutzermanagement machen. Und eigentlich ohne Einschränkung. Da muss man natürlich die Berechtigung, also ein Admin-User, damit laufen lassen natürlich. Und zwar gegen einen Endpunkt, der dann eben so aussieht, dass das alles spezifiziert als Open Collaboration Services. Unter der URL, es gibt auch eine Version 2 im Draft, also als Vorschlag noch. Das, was sich da im Wesentlichen ändert, sind die Rückgabewerte, die Rückgabecodes und die entsprechen dann eben HTTP, was in Version 1 nicht der Fall ist. Das macht vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Und das kann man eben durch den V1 oder V2 PHP-Endpunkt dann da steuern. Und genau, solche Punkte gibt es dann auch für nicht nur für Benutzer, sondern auch für andere Objekte wie Gruppen und, oder Apps. Wie gesagt, das ist dann in der Spezifikation enthalten. Und hier haben wir ein Beispiel aus der Integration in Univention. Also in Univention, das ist Univention Corporate Server, ist eine Linux-Distribution auf Unternehmen zugeschnitten und bringt halt auch LDAP etc. alles mit. Und gibt es auch eine Nextcloud-Erweiterung dafür. Und die richtet sich automatisch ein und unter anderem wird der Administrator aus dem LDAP ausgelesen und eben auch in diese Admin-Gruppe Nextcloud eingefügt, sodass er auch dort über diese entsprechenden Rechte verfügt. Und was hier passiert im oberen Block, da wird erstmal eine Suche durchgeführt gegen den Namen, das, was das am Ende veranlasst ist, dass das Mapping innerhalb von Nextcloud stattfindet, also dass der Benutzer bekannt wird und eine ID erhält. Und dann im zweiten Schritt wird der eben in diese Gruppe hinzugefügt. Das ist dann der zweite API-Call. Ebenfalls oftmals als Sicherheitsfeature gewünscht ist, oder auch modern oder was man heutzutage sehr oft macht, ist, dass man noch einen zweiten Faktor zum Authentifizieren braucht. Passwort reicht vielleicht nicht, weil das erraten oder verloren oder gestohlen worden ist. Und wenn man dann noch irgendwie ein anderes zweites Token hat, dann kann man sich da so ein bisschen absichern. Es kann zeitbasiert sein oder es kann ein Hardware-Key, ein YubiKey sein, mit dem man das Ganze realisieren kann. Und dafür gibt es auch entsprechende Erweiterungen im Nextcloud Store. Wie gesagt, für zeitbasierte Passwörter und für Hardware-Key-Tokens. Und diese Erweiterungen, die stützen sich letztendlich alle auf diesen iProvider von OCP Authentication Two-Factor Auth. Den kann man, also das heißt, dafür kann man eben auch eine neue App schreiben, wenn man irgendwas was anderes haben möchte. Man muss das dort in der Info-XML bekannt geben, sodass Nextcloud das weiß und das entsprechend registrieren kann. Und wie gesagt, den iProvider implementieren. Er schreibt einige Methoden vor, wie irgendwie, was ist da ein Identifier, wie ist der leserliche Name dieses Providers. Und im Wesentlichen aber, wo die wichtigste Funktion ist wahrscheinlich diese Verify-Challenge. Ja. Da wird der Benutzer übergeben, dass ich gerade einloggen möchte und das, was er irgendwie dann halt damit eingegeben hat. Das ist ein Beispiel von dem zeitbasierten Passwort. Und genau, das geht dann ein Stückchen weiter in diese Logik, das er implementiert. Da wird sich noch das Initiale oder Secret dann geholt und der Rest geht dann weiter in die Bibliothek, die dann halt verwendet wird. Also am Ende nicht hochgradig komplex, das selbst zu implementieren, wenn man das braucht. Ein weiteres, eine weitere Funktion, das sind solche App-Passwörter. Die werden mit angezeigt, mit in den Sitzungen oder den Geräten auf der Einstellungsseite im persönlichen Bereich und das Security, glaube ich. Und da sieht man ja, womit man alles eingeloggt ist und da kann man eben solche Passwörter noch generieren. Die sind dann relativ lang, kann man sich kaum merken, Zahlen-Buchstaben-Kombinationen. Den kann man kopieren und dann in einer anderen App oder auf einem anderen Gerät verwenden. Der Vorteil davon ist, dass wenn mal so ein Ding eben verloren geht, dass man einfach nur dieses Passwort gerade widerrufen kann und dann erlischt damit der Zugriff. Diese App-Passwörter, die sind allerdings abhängig von dem Master-Passwort. Ja, die verschlüsseln das, weil das in diversen Szenarien noch benötigt wird. Und deswegen, wenn sich ein normales Passwort ändert, dann verfallen auch die ganzen App-Passwörter. So, dieses Dieses Verfahren, das wird erzwungen, wenn die Zwei-Faktor-Authentifizierung an ist, weil diese eben nur auf der Weblogin funktionieren kann, aber nicht, wenn man zum Beispiel über den Client oder über WebDAV mit NextCloud interagieren möchte. Deswegen wird darauf ausgewichen. Aber auch ohne kann man das durch einen Schalter in der Config.php erzwingen. So, in diesem Zusammenhang gibt es noch ein Verfahren für externe Anwendungen. Ja, das ist der sogenannte Login-Flow. Und über diesen Mechanismus kann sich so eine Anwendung so ein App-Passwort generieren, ohne dass der Benutzer halt irgendwie so ewig lange Zeilen, eine Zeichenkette, irgendwo abtippen muss oder sowas. Das funktioniert so, dass die Anwendung dann eine Web-View aufmachen muss, in dem eben dieser Endpunkt aufgerufen wird, dieser Login-Flow. Der Benutzer sieht dann auch eine Login-Maske und beziehungsweise, wenn er schon eingeloggt ist, dann eine Anfrage, ob er diese Anwendung autorisieren möchte, auf Nextcloud zuzugreifen und ein Passwort zu bekommen. Und wenn er das bestätigt, dann geht das alles wieder zurück. Dann bekommt die Anwendung den Login-Namen und eben dieses neu generierte Passwort mit und kann dann damit verfahren. Der Vorteil ist dann eben, dass der Benutzer nicht, wie gesagt, mit solchen langen Passwort-Handles dann arbeiten muss. Und es findet nativ dann im Browser statt. So, das heißt, die App, die kriegt nie das Master-Passwort mit. Beispiele, wie das eingebunden sind, weil es immer ein bisschen längerer Code ist, kann man an diesen jeweiligen Stellen sehen. Für Android, das C++ und Objective-C, Swift. Genau, das waren dann die Punkte, die Anwendungsfälle, die ich euch zeigen wollte. Es gibt hier noch eine Reihe von Ressourcen, über die man noch mehr Informationen kriegen kann, um auch weiter und tiefer reinzusehen. Ich hoffe, das waren irgendwie gute Startpunkte und gute Einblicke. Und ich denke, wir haben dann jetzt Zeit für Fragen.
Ja, dann erstmal vielen Dank für den interessanten Einblick in das User Management von Nextcloud. Bevor wir jetzt mit der Fragerunde beginnen, noch ein kleiner Hinweis. Bitte warten Sie, bevor Sie die Frage stellen, bis das Mikrofon bei Ihnen ist, damit die Fragen anschließend auch im Stream zu hören sind, sowie in der Videoaufzeichnung.
Wenn der User nur einmal existieren darf und nicht umbenannt werden kann, wie läuft das, wenn jetzt der Name sich doch ändert, zum Beispiel durch Heirat? Hat man da eine Möglichkeit oder gibt es da nur Quick-and-Dirty-Tricks?
Na, was ich nicht ändern kann, ist diese ID. Und die soll eigentlich beim Endbenutzer nicht zu sehen sein. Das heißt, der Anzeigename selbst ist noch eine andere Eigenschaft von dem Benutzer und der kann sich halt jederzeit ändern. Ja, das kann im nativen Backend kann der Benutzer das bei Default selber machen. Da kann er sich den Anzeigenamen ändern und Nachnamen oder was auch immer noch anpassen, wie das möchte. Aus dem LDAP wird es dann entsprechend ausgelesen und ist auch aktuell gehalten. Okay?
Ja, wenn die ID sich also beim LDAP ändert.
Nochmal wieder? Okay. Ja. Die Frage war, ob sich jetzt die ID im LDAP ändert. Dafür haben wir dieses Mapping. Also es gibt eine ID, die eben nur auf Nextcloud, in Nextcloud existiert. Die wird zwar gebildet anhand eines Attributs, aber wie gesagt, da findet auch mal eine Prüfung statt, ob da vielleicht nicht der Name schon mal da ist. Und dann wird halt nochmal eine Nummer angehangen, damit es nicht zu einer Kollision kommt. Also diese ID ist dann wirklich Nextcloud-spezifisch. Was wir vom LDAP haben, ist den Distinguished Name. Der kann sich auch ändern und die UUID. Und die benutzen wir, um sich geänderte DNs dann zu überprüfen und die neuen zu finden. Dann wird das nochmal aktualisiert. Ja, und der Anzeigename, der kommt dann eben aus dem Datensatz.
Okay. Hi, vielen Dank erstmal für deinen Vortrag und deine Arbeit. Ich habe zwei Fragen. Erstens, wenn ich einen normalen User entferne, bleiben die Daten da und dann muss ich die auch per Hand mit irgendwelchen Kommando entfernen. Und eine zweite Frage habe ich, in der User-Übersicht bei LDAP, Jetzt werden die UUID eigentlich aufgelistet und das ist bei mehreren hundert User nicht so praktisch, weil man nicht sofort auf Anhieb weiß, welche User dahinter versteckt und man das doch umstellen kann, dass man den Namen und Vornamen sehen kann.
Okay, zu der ersten Frage, wenn man den Benutzer weglöscht, dann, oder die Nativen, dann werden auch die Daten entfernt. Also die Anwendungen selbst müssen, wie auch zum Beispiel da drin vorgekommen ist, selbst auf den Hook ja, hören. Aber die zentralen Komponenten, wie eben die Dateien, die werden dann auch entfernt, wenn Benutzer gelöscht wird. Und die andere Sache mit dem Namen in LDAP-Namen in der Benutzerübersicht, da wird ja auch neben der ID wird auch der volle Name auch mit angezeigt. Darüber kann man herausfinden, wer wozu gehört. Anders kann man das jetzt nicht umstellen. Ansonsten kann man einfach nur suchen und dann werden ja auch die Ergebnisse dann angezeigt.
Früheren Versionen war nicht in der ersten Stelle, diese ID war nicht so zu sehen und das irritiert, also mich weniger, aber unseren manchen Kunden irritiert das, dass ich plötzlich, die haben auch Admin-Zugang und sagen, oh ja, können Sie das nicht ändern? Ich sage, ja, also ohne weiteres glaube ich nicht, ja.
Nee, ohne weiteres wird das nicht laufen.
Hallo, ich habe mal eine Frage zur OCS Provisioning API und zwar ist es dort möglich, dass man, wenn man eine Bulk-Operation macht, sprich alle Nutzer auflisten, dass man dann auch schon die entsprechenden Attribute dazu bekommt. Oder weil im Moment ist es so, also wir benutzen die Version 1, ist es so, dass man quasi erstmal eine Liste aller UIDs kriegt und dann pro UID nochmal einen Request machen muss. Und bei ein paar tausend Nutzern ist das kein Spaß.
Ja, ich wüsste nicht, dass es gerade anders geht. Also momentan ist es halt so drin, weil es auch spezifiziert ist. Also da kann man auch ein Issue aufmachen, inwiefern das es dann schnell ändert, um auch irgendwie in das Standard hereinzukommen. Ist halt eine andere Frage, aber momentan ist es tatsächlich so, wie Sie sagen. Ja.
Weitere Fragen? Okay, dann bedanke ich mich nochmal und wünsche noch einen schönen Tag bei den Linux-Tagen.
Okay. Dankeschön.